herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Pastorsblog Podcast. Ich hatte jetzt eine längere Zeit Pause, ich habe mich auf andere Projekte konzentriert, aber kürzlich kam mein 9-jähriger Sohn auf mich zu und er hat angefangen, meine Podcasts zu hören und er hat mich so ermutigt, dass ich mir dachte, ich möchte wieder starten, ich möchte wieder ein paar Podcasts produzieren. Und deswegen freue ich mich, dass du heute dabei bist, beziehungsweise, dass du dich mit mir auf eine Reise begibst. Wir werden eine Reihe starten, die nennt sich Dein Herz. Ich möchte dich in den nächsten Episoden auf eine Reise mitnehmen. Nämlich eine Reise nach innen. Und ich verspreche dir, was du da finden wirst, wird dich überraschen. Heute starten wir mit der Frage, was ist dieses Herz eigentlich? Und warum sagt die Bibel, dass es das Wichtigste ist, was du hast? Stell dir mal folgende Situation vor. Du triffst jemanden zum ersten Mal und die übliche Frage kommt: Und? Was machst du so? Wir definieren uns über das, was wir tun. Über unseren Job, unsere Rolle, unsere Funktion. Oder denk mal an den berühmten Satz von René Descartes. Der französische Philosoph sagte im 17. Jahrhundert: Ich denke, also bin ich. Und irgendwie hat sich das in uns festgesetzt. Wir glauben, wir sind das, was wir denken. Unser Verstand ist die Kommandozentrale. Alles dreht sich um Information, Wissen und Überzeugungen. James K.A. Smith, ein Theologe, der mich immer wieder sehr inspiriert hat, beschreibt das ziemlich treffend. Er sagt, wir stellen uns den Menschen vor wie eine Art Wackelkopffigur. Du weißt schon, diese Figuren mit diesem riesigen Kopf und dem kleinen Körper. Riesiger Kopf, winziger Körper. Als ob der Kopf alles wäre, was zählt. Als ob unser Verstand die Kommandozentrale unseres Lebens wäre. Und dann? Dann kommt die Bibel und sagt etwas völlig anderes. In Sprüche 4, Vers 23 steht ein Satz, der alles buchstäblich auf den Kopf stellt. Und ich möchte, dass du genau zuhörst. Es heißt dort, mehr als auf alles andere, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Mehr als auf alles andere, nicht gib Acht auf dein Denken, nicht gib Acht auf deine Theologie, nicht gib Acht auf deine Leistung, sondern gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm, aus diesem Herzen strömt das Leben. Wusstest du, dass das Wort Herz in der Bibel beinahe 500 Mal vorkommt? Im Vergleich das Wort Glaube nur 460 Mal. Das Wort Gebet 118 Mal. 500 Mal das Herz. Und trotzdem reden wir in unseren Gemeinden ständig über Glauben, über Gebet, über Theologie. Aber wie oft reden wir wirklich über das Herz? Das Thema Herz sollte genauso wichtig sein wie Mission, Glaube, Gehorsam, Gebet. Aber wie oft reden wir wirklich darüber? Wie konnten wir vergessen, dieses Thema so wichtig zu machen? Nun, jetzt kommt die eigentliche Revolution und ich formuliere es mal so direkt, wie James K.A. Smith es tut. Du bist, was du liebst. Nicht, du bist, was du denkst. Nicht, du bist, was du glaubst. Nicht, du bist, was du weißt. Du bist, was du liebst. Smith schreibt, du bist, was du liebst. Und du betest an, was du liebst. Und du liebst vielleicht gar nicht das, was du denkst. Also noch einmal, du liebst vielleicht gar nicht das, was du denkst. Das ist ein Satz, der mich getroffen hat. Denn er bedeutet, es gibt eine Lücke. Eine Lücke zwischen dem, was ich sage, dass ich liebe, und dem, was ich wirklich liebe. Zwischen meinem Sonntagsbekenntnis und meinem Montagsverhalten sozusagen. Smith fragt ganz provozierend, was wäre, wenn du nicht durch das definiert wirst, was du weißt, sondern durch das, was du begehrst? Was wäre, wenn das Zentrum der menschlichen Person nicht in den luftigen Regionen des Verstandes liegt, sondern in den tiefen, viszeralen Regionen des Herzens? Und dann liefert er die Begründung, das Herz ist die existenzielle Kammer unserer Liebe. Und es sind unsere Lieben, die uns auf ein letztendliches Ziel hinausrichten. Lass mich das folgendermaßen erklären. Smith sagt, jeder Mensch hat ein Ziel, auf das er oder sie läuft. Eine Vision von gutem Leben. Und es ist nicht unser Kopf, der dieses Ziel bestimmt. Es ist unser Herz. Unsere tiefsten Sehnsüchte. Das, wonach wir uns wirklich sehnen. Und hier wird es spannend. Denn die Bibel sieht das ganz genauso. Jetzt muss ich kurz etwas Wichtiges sagen. Denn wenn wir in unserer Kultur das Wort Herz hören, dann denken wir sofort an Gefühle, an Emotionen, an Herz-Emojis. Aber das biblische Wort für Herz im Griechischen, Kardia, im Hebräischen, Leb, meint etwas viel Umfassenderes. Jeremy Piret, ein Seelsorger und Theologe, hat das in seinem Buch The Dynamic Heart in Daily Life wunderbar herausgearbeitet. Er sagt, das biblische Herz ist dreidimensional. Es umfasst drei Bereiche, die untrennbar miteinander verbunden sind. Erstens, das Herz denkt. Es hat eine kognitive Dimension. Es formt Überzeugungen, interpretiert die Welt, glaubt Wahrheiten oder Lügen. Zweitens, das Herz fühlt und begehrt. Es hat eine affektive Dimension. Es sehnt sich, wünscht, liebt, fürchtet und hofft. Und drittens, das Herz entscheidet. Es hat eine willentliche Dimension. Es wählt, verpflichtet sich und richtet sich aus. Piret schreibt, Gott hat das menschliche Herz so entworfen, dass es sowohl vielfältig als auch sich ständig verändernd ist. Es funktioniert mit einem komplexen Spektrum von Gedanken, Gefühlen und Entscheidungen, die nahtlos ineinander fließen. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Er sagt, wozu hat Gott dieses Herz geschaffen? Und die Antwort, Gott hat die Funktionen des Herzens für die Anbetung entworfen. Er möchte, dass Menschen auf ihn mit der komplexen Schönheit antworten, die seine eigene widerspiegelt. Nochmal langsam. Dein Herz ist ein Anbetungsinstrument. Wenn du denkst, was Gott denkt, betest du an. Wenn du wertschätzt, was Gott wertschätzt, betest du an. Wenn du dich für Gottes Willen entscheidest, betest du an. Dein ganzes Herz, Denken, Fühlen und Wollen, ist darauf geschaffen, Gott wiederzuspiegeln. Das ist das Design und das ist der Bauplan. Also ich finde das unglaublich faszinierend. Nun, jetzt kommt die andere Seite der Medaille und ich glaube, hier wird es für viele von uns sehr persönlich. Matthias Kummer erzählt in seinem Buch »Die Tür zum Leben geht nach innen auf« die Geschichte von Lina und Ben. Zwei ganz normale Menschen, Christen sogar. Aber irgendwann, und sie konnten gar nicht genau sagen, wann, hatten sie ihr Herz verloren. Kummer beschreibt es so. Beide hatten im Alltagstrott etwas verloren, und zwar ihr Herz, ihre Träume, ihre Sehnsüchte, ihr Innerstes. Sie dachten über sich, ich bin eben nur Lina und ich bin eben nur Ben. Kennst du das? Dieses Gefühl, nur noch zu funktionieren? Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, immer dieselben Runden und irgendwo tief drinnen die leise Ahnung, da war doch mal mehr. Da sollte doch mehr sein. Und Jesus hat gesagt, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das steht in Johannes 7, Vers 38. Ströme von lebendigen Wassers aus dem Inneren. Aber bei vielen von uns, mal ganz ehrlich, fließt da gerade nicht viel. Die Ströme sind vielleicht sogar ausgetrocknet. Die Quelle sprudelt nicht mehr. Wir sitzen in unserer inneren Wüste und fragen uns, wo ist das Leben geblieben? Kummer schreibt dazu etwas, das mich tief berührt hat. Genau das ist Gottes Kernkompetenz, wenn Sie so wollen. Das ist sein größtes Anliegen. Lass dich von mir heilen. Finde dein Herz wieder. Lebe kühn. Gib weiter, was in dir steckt, werde lebendig, mach einen Unterschied, erzähle von meiner Liebe, egal was die anderen denken oder der Gesellschaftsdruck dir vorschreibt. Gottes Kernkompetenz, Herzen heilen, Herzen wiederfinden. Vor über 200 Jahren stellte der Theologe Johannes Gössner eine Frage, die bis heute nichts von ihrer Schärfe verloren hat. Wer regiert in meinem Herzen? Gössner schrieb ein kleines Buch mit dem Titel »Das Herz des Menschen« und darin stellt er das Herz in 10 Bildern dar. 10 Sinnbilder, die den Zustand des menschlichen Herzens zeigen. Und der Untertitel ist radikal. Ein Tempel Gottes oder eine Werkstätte Satans? Tempel Gottes oder Werkstatt Satans? Es gibt keinen dazwischen. Das Herz ist kein neutraler Ort. Es ist nicht einfach da und wartet, bis irgendwann mal etwas passiert. Nein, das Herz ist immer besetzt, immer bewohnt. Die Frage ist nur von wem. Gössner beschreibt das unbekehrte Herz als ein Herz voller Tiere. Bilder für die Sünden, die in uns hausen. Stolz, Neid, Habgier, Trägheit. Und draußen steht der Engel Gottes Gnade und klopft an. Und die Feuerflammen des Heiligen Geistes schweben um das Herz herum. Aber sie finden keinen Eingang, weil das Herz voll ist. Voll mit anderen Dingen. Und dann? Dann beschreibt Gössner den Moment der Wende. Der Sünder erschrickt in seinem Gewissen, geht in sich und blickt in sein Herz hinein. Er blickt hinein. Und was er da sieht, erschrickt ihn. Aber genau das ist der Anfang. Denn erst wenn wir den Mut haben, wirklich in unser Herz hineinzuschauen, erst dann kann Heilung beginnen. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen, das mich persönlich sehr bewegt hat. Schau dir mal an, wie Jesus mit Menschen umgeht. Was ist seine erste Frage? Im Johannesevangelium, ganz am Anfang, kommen zwei Jünger zu Jesus und Jesus dreht sich um und fragt, was sucht ihr? Johannes 1, Vers 38. Nicht, was wisst ihr, nicht, was glaubt ihr, sondern was sucht ihr? Was begehrt ihr? Was wollt ihr? Jesus geht direkt zum Herzen und am Ende des Evangeliums, nach der Auferstehung am Ufer des Sees, fragt Jesus den Petrus dreimal und die Frage lautet nicht, Petrus, denkst du richtig über mich oder Petrus, hast du die Theologie verstanden? Die Frage lautet, liebst du mich? Johannes 21, Vers 16. Das ist die Frage. Die eine Frage, die zählt. Denn Jesus weiß, wenn das Herz stimmt, wenn die Liebe stimmt, dann wird alles andere folgen. Aber wenn das Herz nicht stimmt, dann kann all das Wissen, all die Theologie, all die richtige Lehre das nicht kompensieren. Smith bringt das so auf den Punkt. Jüngerschaft ist eine Art, dein Herz zu kuratieren, aufmerksam und bewusst darauf zu achten, was du liebst. Dein Herz kuratieren, es ist wie ein Museumskurator, der darauf achtet, was in seinem Museum ausgestellt wird. So sollen wir darauf achten, was in unserem Herzen ausgestellt ist, was dort Platz hat, was dort wohnt. Ich möchte am Ende dieser Episode noch eine Geschichte aus Matthias Kummers Buch erzählen. Lina, erinnerst du dich? Lina sitzt bei Kummer in der Beratung und sie sagt, diese innere Superquelle klingt prima, aber weshalb ist es so schwierig, sie zu finden? Und ich glaube, genau das ist die Frage, die viele von uns bewegen. Wir lesen in der Bibel von Strömen lebendigen Wassers. Wir hören in den Predigten von der Fülle des Lebens. Aber wenn wir ehrlich sind, fühlt sich unser Alltag oft eher an wie eine Wüste als wie ein sprudelnder Fluss. Aber weißt du, was mich ermutigt? Kummer schreibt, es ist Gottes größter Wunsch, dass wir unser Herz und damit das Leben wiederfinden. Gottes größter Wunsch, nicht unser größter Wunsch. Es ist Gottes größter Wunsch. Er will nicht nur, dass wir theologisch korrekt denken, er will nicht nur, dass wir brav in den Gottesdienst gehen, er will, dass wir leben, dass die Ströme wieder fließen, dass unser Herz wieder schlägt, nicht nur physisch, sondern geistlich. Jemand beschreibt die Sache so, das Herz ist wie ein innerer Fluss, der alles andere in dir belebt, versorgt und stärkt. Verstehst du, nichts ist wichtiger und es gibt jemanden, der alles Zerbrochene, alle Verletzungen und jede Enttäuschung heilen kann. Es gibt jemanden und dieser jemand, das ist Jesus. Der gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in ganzer Fülle haben. Johannes 10, Vers 10. Am Ende dieser ersten Episode möchte ich dir drei Fragen mitgeben. Nicht zum schnellen Abhaken, sondern zum Nachdenken. Vielleicht nimmst du dir heute ein paar Minuten, setzt dich irgendwo hin, nimmst dir ein Notizbuch und sei ehrlich mit dir selbst. Frage Nummer 1. Was treibt dich wirklich an? Nicht, was du sagst, das dich antreibt, sondern was dein tägliches Verhalten zeigt. Denn Smith sagt, dein tiefstes Verlangen ist das, was sich in deinem täglichen Leben und deinen Gewohnheiten manifestiert. Frage Nummer 2. Wo spürst du, dass dein Herz ausgetrocknet ist? Wo fehlt das Leben? Wo funktionierst du nur noch, ohne wirklich zu leben? Frage Nummer 3. Wenn jemand eine Woche lang dein Leben beobachten würde, dein Handy, deinen Kalender, dein Bankkonto, deine Freizeit, was würde dieser Mensch sagen, dass du am meisten liebst? Ich weiß, das sind unbequeme Fragen, aber sie sind nötig, denn der erste Schritt zur Herzensveränderung ist Ehrlichkeit. Gosnar nannte es, in sein Herz hineinblicken. Und du darfst das tun ohne Angst, denn was auch immer du dort findest, Gott weiß es längst. Und er liebt dich trotzdem. Nein, nicht trotzdem, er liebt dich genau da, in diesem Zustand. Und er sagt, lass dich von mir heilen. Ich möchte diese Episode mit einem Gebet schließen. Und wenn du möchtest, dann sprich es in deinem Herzen mit. Vater im Himmel, ich komme vor dich mit meinem Herzen. So wie es ist, nicht aufpoliert, nicht zurechtgemacht, so wie es wirklich ist. Du kennst mein Herz besser als ich selbst. Du siehst, was ich liebe und du siehst, wo meine Liebe in die falsche Richtung geht. Ich bekenne, manchmal liebe ich nicht das, was ich zu lieben behaupte. Manchmal ist mein Herz voller Dinge, die nicht dir gehören. Aber ich höre dein Klopfen. Ich spüre, dass du mehr für mich hast, dass die Ströme wieder fließen sollen. Zeig mir mein Herz. hilf mir es zu sehen, mit deinen Augen, und dann heile es. In Jesu Namen. Amen. Wenn dich dieser Podcast ermutigt hat, dann teile ihn gerne mit jemandem. Abonniere auch den Kanal, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Auf meiner Website pastorsblog.de findest du außerdem weitere Podcasts und Blogs, die dir auf deinem Glaubensweg weiterhelfen können. Ich freue mich darauf, dich dort willkommen zu heißen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Jesus verändert Leben. Danke, dass du ein Teil meiner Podcast-Community bist.